Sie hören den zweiten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid über 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 12.
Denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Jeden Morgen staun ich neu, was dein Wort enthält. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ich erkenne dein Wort hält stets, was es verspricht. Ich erkenne dein Wort hält stets, was es verspricht. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen.
Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, lesen wir die Verse 1 bis 12. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Amen.
Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Das schreibt der Apostel Johannes an die Gemeinden, an die Gläubigen. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Also, einerseits, man reinigt sich, wie jener, wie Jesus auch rein ist. Oder dann, er tut die Sünde. Merkt euch gut, in unserem Text heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Das Tun ist ein Tätigkeitswort, bezeichnet eine Aktivität von uns. Wer Sünde tut, man kann auch sagen, wer Sünde ganz bewusst tut. Ich hatte kürzlich ein Telefon, wo mir jemand sagte, also, wir hatten in der Familie so viel Leid und Todesfälle. Warum tut so etwas der Herr? Kann ich mir an den lieben Gott denken? Warum tut der Herr so etwas? Es ist sehr interessant, der Mensch, wenn er nur gläubig, sagen wir, so gewohnheitsgläubig ist, nicht von neuem geboren ist oder als Neugeboren wieder in Sünde lebt, der beschuldigt Gott, wenn alles schlecht geht in der Welt, wenn da Erdbeben sind, Überschwemmungen sind oder Dachkrieg, ja, dann ist plötzlich der Herr, der das tut. Aber sonst fragt man nicht, was der Herr will, dass ich tue, sondern tut man es selber. Man plant sein Leben selber. Ja, die und die macht sie auch so, also mache ich es jetzt auch so. Ich will das Leben genießen. Das führt ins Verderben. Wer Sünde tut, das bedeutet bewusst tun. Das ist nicht, wenn dir mal ein böses Wort herausfliegt und es tut dir sofort leid. Das ist auch Sünde, sicher. Sondern es heißt hier Sünde tun, ganz bewusst. Ich tue jetzt das, gleich was Gott sagt. Ich tue jetzt das, die anderen machen es ja auch. Und es geht ihnen noch gut. Ich tue jetzt das, ob ich Jesus damit entehre und beleidige, ist egal. Ich tue es jetzt einfach mal. Das ist Sünde tun. Es gibt Gläubige, Kinder Gottes, wenn sie irgendwie mit ihnen was reinrutschen, dann meinen sie zum Schluss, sie hätten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Nein, sondern Sünde bewusst tun bedeutet auch ganz bewusst, sich nicht auf Jesus einlassen, sondern jetzt gehe ich mal, wie ich will. Oder man betet und da hat man Gewissheit, man geht. Man hat den Herrn ja nicht gefragt. Das ist Sünde tun. Und wer Sünde tut, der tut auch Unrecht den Mitmenschen gegenüber. Als Kinder Gottes wissen wir, dass er, Jesus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Also, man könnte fast meinen, das sind Gedanken durcheinander gebracht. Nein, das gehört jetzt immer gerade zusammen. Wer Sünde tut, der tut Unrecht. Das heißt, er ist nicht im Recht. Es gibt immer wieder Menschen, die wollen Recht haben. Die sind immer im Recht. Die haben das letzte Wort. Sie sind immer im Recht. Und dabei sind sie sich nicht bewusst, dass sie Sünde tun. Wir können lange versuchen, die Menschen zu überzeugen. Einige können wir sicher überzeugen, aber Jesus kannst du nicht überzeugen mit deinem Tun, sondern er wird dir mal sagen, ich kenne dich nicht, du Übeltäter, verwerfe dich. Also, wer Sünde tut, so ganz bewusst sich einspurt, von Jesus weggeht, sagte mir mal ein Diener Gottes, er mache jetzt ein sogenanntes Jahr des Aussetzens, ein Sabbatjahr. Er will jetzt mal gar nichts mehr tun. Wie gesagt, Bibel lesen, das alles, ich lasse das mal ruhen, ich ruhe jetzt mal aus, ein Sabbatjahr, das ist ja Ruhe. Er bekam ein Sabbatleben nachher. Nach diesem Sabbatjahr war er gar nicht mehr fähig, in den Dienst zu gehen, zurückzugehen. Er war nicht mehr fähig, die Bibel richtig zu lesen. Es ging ja auch ohne. Als Kind Gottes, wenn wir wirklich Jesus leben, nachfolgen, wissen wir, er ist erschienen, damit er die Sünde wegnehme. Also, das Kind Gottes lebt auch darin mit Jesus, dass er unsere Sünde wegnimmt. Dass er uns auch die Sünde wegnimmt, dass wir ihm noch nicht gleich sind. Dass wir oftmals andere Gedankengänge machen. Da ist erschienen eben diese Gnade, Jesus, in dem keine Sünde war. Er nimmt uns diese Sünden weg.
Niemand ist so treu und gut wie Jesus. Keiner ist so wunderbar wie er. Viele sprechen oftmals über Christus. Doch bleibt alles für sie kalt und leer. Sagen, Jesus sei ein Märchen voller Staub und lauter Fantasie. Doch wer einmal Jesus ist begegnet, weiß, dass es den Heiland wirklich gibt.
Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das heißt, wenn Kinder Gottes sündigen, sie haben doch Jesus erlebt. Oder wie sie in der Offenbarung heißt, aber ich habe wieder dich, dass die erste Liebe verlassen. Also hatte diese Gemeinde die erste Liebe mal gehabt. Man kann nicht etwas verlassen, was man nicht hat. Und wenn ein Kind Gottes die Neugeburt erlebt hat, im Herrn war, Neubekehrte sind oft voller Liebe und noch nicht so traditionell, dass sie immer abwägen, mache ich was verkehrt oder falsch oder was denken die anderen. Ich habe immer Neubekehrten Freude, wie sie klar ihr Zeugnis ablegen. Der Jesus hat mich befreit, hat mich erlöst und er kauft mit seinem Blut. Ich gehöre jetzt ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das heißt, wir leben in der Gnade. Wir haben gesehen, wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Wir haben diese Hindernisse noch. Wir sind auch noch Menschen. Wir können was falsch verstehen. Wir können mal falsch reagieren. Und zwischendurch können wir auch wieder mal jammern, statt loben und preisen. Ne? Wieder seufzen unter der Last, statt zu danken für die Gnade. Das ist Sündigen auch. Aber als Kind Gottes wissen wir, Jesus ist da. Wir nehmen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Die Gnade, meine Lieben, die wird uns sehr, sehr groß, wenn wir in ihm sind. Dann sehen wir sind noch nicht, was wir sein werden. Wir freuen uns in dieser lebendigen, ewigen Hoffnung auf das Kommen des Herrn, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber auf diesem Pilgerweg, auf dem wir gehen, ich brauche täglich seine Gnade. Täglich. Wir werden noch sehen, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wer auch jener gerecht ist. Also niemand soll uns verführen, denn wir sollen Recht tun. Und Recht tun haben wir bereits gehört, als Gotteskinder Jesus besser kennenlernen, uns nach ihm sehnen, sein baldiges Kommen erwarten und uns darauf freuen. Die Sünde steht im Weg, wenn uns diese Freude fehlt. Ich habe ein Beispiel in der Bibel, wo ein Jünger Jesu auch nicht zur Freude mehr hatte. Aber vorerst, wer Sünde tut, weiß nicht, der ist halt mal gestolpert oder der Teufel hat ihn wieder mal erwischt. Sondern wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also wir werden nie mehr die Entschuldigung haben, als Kind Gottes ist uns das klar. Dass wir sagen, ja, der Teufel hat mich wieder erwischt. He? Oder wie Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich immer verführt. He? Ich höre das oft von Männern sagen, hätte ich eine bessere Frau geheiratet, wäre ich im Leben weitergekommen. Wäre ich vielleicht Superdirektor oder irgendetwas. Und so bin ich Hilfsarbeiter geblieben. Ah, nein, das hält nicht. Das ist eben auch Tun der Sünde. Wenn wir die Sünde abschieben auf die anderen. David, als er in seiner großen Sünde von Propheten Nathan überführt wurde, der hat nicht Ausreden gemacht, sondern hat gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Und nicht die anderen. Ich bin selber schuld. Das heißt, wer Sünde tut, der hat immer noch eine Ausrede. Der Teufel hat immer eine Ausrede. Mit dem Sündenfall kam ja nicht nur der Ungehorsam von Adam und Eva, sondern von diesem Moment an kam auch die Ausrede. Heute ist eine große Ausrede, die Gesellschaft oder die Kirchen haben versagt. Oder unsere Versammlung, sagen mir viele Leute, die ist halt nicht gut. Dann wechseln sie 100-mal ihre Versammlung. Und immer sind sie in der Versammlung wieder, stoßen sie an etwas an, das ihnen nicht passt. Ja, das ist die persönliche Sünde. Die persönliche Sünde wird in der Versammlung auch aufgedeckt durch die Verkündigung. Und wenn dann also eine Botschaft den Leuten aufs Herz geht, da hat der Mensch die Wahl, entweder Buße zu tun und umzukehren oder weiter seinem Herrn zu dienen. Und dieser Herr ist ja der Teufel, ne? Sagen wir oft, ja, der Herr hat mir das und das gezeigt, ja. Das ist die Frage, welcher Herr? Wer ist mein Herr? Ist es Jesus oder ist es der Teufel? Meine Lieben, das ist ein hartes Wort. Wer Sünde tut, also wer auch mal die Gnade geschmeckt hat, der tut dann doch Sünde. Also gerade gegen Jesus wirken heißt das. Das ist ja die Sünde. Die Grundursache der Sünde ist ja, der Mensch will selbstständig entscheiden. Der Mensch will besser wissen, was gut und böse ist, ist nicht mehr abhängig von Gott. Der Mensch pflegt sein eigenes Ich. Er will etwas sein. Er stellt sich in den Mittelpunkt und Gott auf die Seite. Das ist Sünde tun. Und das ist vom Teufel. Es gibt heute auch in christlichen Versammlungen Seminare, wo es heißt, sich selber finden. Sich selber so schön aufpeppeln. He? Also die Vergangenheit verarbeiten. Ach, da merkt man dran, Jahrzehnte. He? Und je mehr man verarbeitet, umso mehr kommt man hinein in die Unzufriedenheit, in die Auflehnung. Nein, Buße tun, Umkehr. Das ist der Weg, auch für uns Kinder Gottes. Und wenn Kinder Gottes Buße tun, es ist auch Freude im Himmel. Diese Freude erleben wir als Mitkinder Gottes.
Sind vergeben mir die Sünden, in meinem Jesus ist vergeben meine Schuld. Er hat auf Golgatha am Kreuz für mich gelitten, damit besiegte er die Hölle und den Tod. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben, ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not. Ich beuge mich vor diesem Kreuz, wo er gelitten. Ich bete an die Macht, die mich dazu gebracht. An diesem Kreuz ruht der Fluch der ganzen Schöpfung. An diesem Kreuz ruht persönlich meine Schuld. Diesen Jesu will ich loben all mein Leben, ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben, ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not. Singt, seit ich auf Golgatha mich kniete, seit ich gestorben bin samt Christus auf dem Kreuz. Mein Herz singt, ich werde sein bei meinem Jesus, ich werde ihn sehen, wie er ist in Herrlichkeit. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben, ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not. Diesen Jesu will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not. Diesen Jesu will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not.
Wer Sünde tut, so drin verharrt. He? Man kann in der eigenen Frömmigkeit drin verharren. Ich sagte kürzlich jemandem, ja, wenn der Mensch sich nicht mehr bewegen lässt durch Gottes Wort und den Heiligen Geist, so festgefahren ist er religiös, dass er alles hat und meint, jetzt habe ich die ganze Wahrheit. Das sind alte Leute. Man kann schon mit 25 alt sein oder mit 18 schon. He? Greisenalter, dass man sich nicht mehr anpassen kann. Ne? Kind Gottes unterscheidet, weiß, wenn wir Sünde tun, von Jesus weggehen, in eigener Frömmigkeit vorwärts kommen wollen, das ist vom Teufel. Ein hartes Wutz. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Sünde und Teufel sind in engster Verbindung. Genau gleich die Gnade und das Blut Jesu Christi in engster Verbindung ist mit den Erlösten. Der Teufel sündigt von allem Anfang an. Jetzt müssen wir uns immer wieder prüfen, sind wir von unserem Ehrgeiz getrieben oder einfach von einer Unruhe oder das Gegenteil. Ich habe den Frieden, also ist es gut. Jonah hatte auch Frieden im Schiff drin. War völlig falsch im Weg. Sondern wir müssen ganz klare Führung durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist haben. Der Teufel lässt Menschen in Ruhe, die ihm dienen und folgen. Solche, die Jesus dienen, ja, die greift er an. Aber Jesus hat den Teufel besiegt. Und das ist ebenfalls eine Macht der Gotteskindschaft. Nämlich, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich kann die Werke des Teufels nicht zerstören. Nehmt den Kampf gegen den Teufel nicht auf, der ist stärker. Aber Jesus hat diesen Sieg am Kreuz vollbracht. Das ist ein Unterschied, ob ich einfach hartnäckig jetzt gegen den Teufel ständig kämpfe. Oder ob ich die Gnade auch annehme, dass Jesus diesen Teufel am Kreuz öffentlich an den Pranger gestellt hat, hat ihn besiegt. Und der Teufel wird mal in die Tiefe geworfen. Das heißt nicht, dass der Teufel uns nicht belangen kann. Das kann in der Ehe geschehen. Dass ein Ehepartner den Weg mit Jesus nicht mehr gehen will. Oder eigene Ideen hat vom Glauben. Oder eigene Pläne hat. Aber das kann das Kind Gottes, das im Glauben steht, dieses Teufelswerk. Sag ich, das sind Teufelswerke, ganz arge. Diese Teufelswerke können wir nicht mit Überreden und mit Sitzungen haben oder Mentoring machen und so weiter, dann überbrücken, sind alles wieder gut. Nein, wir müssen ganz klar sehen, wir leben in einer Welt, wo zwei Herren sind. Unser Herr Jesus Christus im Himmel über uns Kinder Gottes. Und der Teufel ist der Fürst dieser Welt, der regiert diese Welt. Das kommen wir als Kinder Gottes auch zu spüren. Paulus hat das erlebt, dass das Teufelsengel ihn mit Fäusten schlug. Und diese Schläge bekommen wir auch. Also wir können Angriffe vom Teufel erleben, aber Jesus hat den Satan besiegt. Und wenn er wiederkommt, wenn die zweite Auferstehung stattgefunden hat, nach dem tausendjährigen Reich, wenn dann der Tod als letzter Feind in den feurigen Pfuhl geworfen wird und der Teufel versenkt wird, diese Schlange, dann erleben wir keine Angriffe mehr. Das wird dann wunderbar und herrlich sein. Ja, Jesus kommt bald, er verändert das. Aber in dieser Welt, meine Lieben, wenn der Teufel auf uns losschlägt, und wir können sagen, auch wenn der Apostel Paulus verfolgt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, da war der Teufel am Werk. Wir können sagen, jetzt hat der Teufel wieder gesiegt. Nein, in Philippi hat nicht der Teufel gesiegt, sondern Jesus. Denn sie sangen wunderschöne Lobgesänge im Gefängnis, obwohl sie im Rücken bluteten. Das kann man nur, wenn der Herr Jesus Christus in unserem Herzen wohnt. Wenn uns bewusst ist, ja, wir sind Kinder Gottes, diese Satansmächte sind besiegt. Ich muss mich mit dem Teufel nicht abgeben. Ich muss ihm widerstehen. Widerstehen, dass er nicht zu mir kommt. Dass er nicht mit einem teuflischen Gedanken in mein Herz hineinzieht.
Jesus ist Sieger, mit goldenen Lettern schreibt dies als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger, in Trübsal und Wetter, in allem Dunkel, das kommen mag. Ob uns wohl grauert in sternlosen Nächten, ob auch die Hölle noch wütet und schnaubt, Jesus ist Sieger in allem.
allen Gefechten. Ja, Jesus siegt, drum erhebe dein Haupt. Jesus ist Sieger mit goldenen Lettern, schreibt dies als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger mit Trübsal und Wetter, in allen Dunkel das Kommen mag. Um uns wohl trauert in sterblosen Nächten,
wenn Kind Gottes mal blöde Gedanken hat oder so. Man sagt heute Anfechtungen. Sicher ist sehr vieles Anfechtung. Aber es können auch ganz direkt teuflische Werke sein. Ich lese euch mal noch eine Geschichte vor. Da nahm er ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dich nicht. Jesus hatte nämlich gesagt, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstanden. Es kam ein Zeitpunkt, wo Jesus das seinen Jüngern sagte. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an. Also Petrus fuhr Jesus an. Stellt mal euch das vor. Aber er hat es gemacht. Wenn wir ehrlich sind, all unser Widerstreben oder unsere Unzufriedenheit ist ein Angriff nicht auf die Mitmenschen, sondern auf Jesus. Also, beiseite fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr. Er sagt dem Herr, aber er gibt ihm Befehle, was zu tun ist. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber, Jesus, wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Aber Petrus hat es doch gut gemeint, oder nicht? Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Kurz vorher hat Petrus das Bekenntnis abgelegt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus hat ihm gesagt, das hat dir nicht dein Fleisch und Blut offenbart, sondern der Vater im Himmel. Also Petrus hatte eine der größten göttlichen Offenbarungen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser. Und kurz nachher, er wurde gelobt von Jesus. Aber nicht, dass er das selber erkannt hätte, sondern der himmlische Vater hat es ihm ja offenbart. Und als Jesus dann anfing, eben auf das hin, dass er der Sohn Gottes ist, von Petrus erkannt wurde durch den himmlischen Vater, dann meinte Petrus, jetzt darf ich meinen Herrn auch belehren. Er wollte doch seinen Herrn nicht leidend sehen. Er wollte ihn König sehen als alle Könige. Ja, er wollte ihn groß sehen. Ja, er wollte ihn so sehen, wie er ihn schon erlebt hat. 5000 Menschen mit wenig Brot und Fischen ernähren. Tote auferweckt und so weiter. So hatte Petrus Jesus erlebt, aber er wollte ihn nicht anders erleben. Das ist oft bei uns Gläubigen so, wir wollen Jesus nur auf eine Seite erleben, aber nicht auf die andere Seite. Wenn wir Gemeinschaft seiner Leiden haben sollen, dann können wir es plötzlich nicht verstehen. Wisst ihr, was ich da mache? Dann lese ich immer die Passionsgeschichte. den vier Evangelien, dann sehe ich seine Leiden und erkenne, meine Leiden sind ja nichts im Vergleich, was er getan hat für mich. Aber Petrus, als er sagt, es passiert ja nicht, er nahm ihn auf die Seite, Gott bewahre dich, ja, das widerfahre dir nun nicht. Und Jesus sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. In dieser Aussage sah Jesus den Satan in Petrus drin. Schrecklich oder nicht? Ich werde hier und da gefragt, kann ein Kind Gottes auch besessen werden? Die Bibel zeigt ein klares Ja. Wenn ein Kind Gottes dem Herrn Jesus ungehorsam ist, von der Gnade weggeht, sich selber wichtig macht durch die Religiosität und sich überhebt über andere, weil sie die anderen nicht die Bibel so streng halten, wie sie selber es tun sollten, dann kann auch der Gläubige eine vorübergehende Besessenheit erleben. Hier bei Petrus, was war der Teufel? Was war die Sünde? Sagen wir, wo der Teufel zum Zug kommt, da sündigt der Mensch. Sind wir uns einig, oder nicht? Er hat darin gesündigt, dass er menschlich dachte und nicht göttlich. Er fand, so ist es richtig. Er hielt ja an Jesus fest, er wollte ihn nicht am Kreuz verlieren. Und damit war er auf der Gedankenseite des Teufels, der die Erlösung am Kreuz mit allen Mitteln verhindern wollte. Meine Lieben, menschlich denken, sagt man oft heute. Es gibt nur göttlich oder eben teuflisch. Wir Menschen gliedern uns da oder da an. Seht ihr, dieser gesegnete Petrus mit dieser geistlichen Erleuchtung vom himmlischen Vater wird von Jesus mit Satan angesprochen. Jetzt ist dieser Petrus, dieser aktive Jünger, gegen den Plan Gottes der Erlösung, wo die ganze Welt sollte erlöst werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Meine Lieben, dieser Petrus wird Werkzeug des Satans. Das heißt, statt dass Petrus demütig war und vom Herrn lernen wollte, auch in Bezug auf seine Leiden, ein Ja hatte, überhob er sich. Ich sehe immer wieder, wenn Gläubige sich überheben, das ist das ein Teufelswerk. Das gilt auch für mich. Wir dürfen uns nicht überheben über andere. Und als Kinder Gottes, sollen wir menschlich denken oder göttlich? Schon göttlich. Das Männliche spielt aber wieder in und da mit hinein. Durch die Beeinflussung der Verwandten oder durch Glaubensgeschwister, die den Weg auch nicht mehr richtig gehen oder durch ihre Verlockung der Welt. Wir wollen doch ein gemütliches, ruhiges Leben haben. Nein, es geht durch Trübsale zur Herrlichkeit. Jesus musste am Kreuz sterben. Wisst ihr, hier war Petrus aus der Gnade herausgefallen. Als er das Bekenntnis ablegte, du bist der Messias, war er göttlich inspiriert und ist plötzlich wieder menschlich. Ja, war Petrus mehr Schwächling als du und ich? Gewiss nicht. Und da scheiden sich heute die Geister. Man denkt derart menschlich. Für viele Menschen ist das eine Folge, weil sie zu wenig in der Bibel lesen. Sie lesen mehr die Boulevardpresse oder stecken hinter dem Fernsehen als hinter dem Bibellesen. Und das hat dann diese Folge. Petrus meinte, was menschlich ist. Und deswegen hat Jesus ihn als Satan bezichtigt. Hätte er es nicht über den Sohn Gottes etwas mit mehr Liebe, mit mehr Freundlichkeit und mit mehr Psychologie sagen sollen? Ne? Ja, ganz gewiss. Heute wollen die alle mit Handschuhen, samt Handschuhen angetastet werden. Die Bibel macht es anders. Jesus, der Sohn Gottes, macht es anders. Er sagt die Dinge, wie sie sind. Und gerade uns Kindern Gottes gibt er Erkenntnis, dass wir mehr und mehr erkennen können, was im eigenen Leben menschlich war oder noch ist und was göttlich ist. Auch Leidenszeiten sind göttliche Wege. Jesus hat uns das vorgelebt. Und wenn wir in seine tiefere Gemeinschaft gelangen, haben wir auch Gemeinschaft mit seinen Leiden. Und wie Paulus sagte, ich erstattete das an Leiden der Gemeinde, was ihr noch mangelte.
Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Prüfe, erforsch mich am Gnadenthron. Weise den Schnee her, wasche mich rein, dass ich dein eigen ewig mag sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, mit deinem Geiste jetzt in mir wohn. Sei in dem Herzen König allein. Lass alle sehen, dass ich ganz dein. Ich will mich fügen und halten still, mich begnügen, wie Gott es will. Ich will nicht fragen, warum das will. Du wirst mich fragen, mein Gott, zu dir. Und mag zerbrechen die ganze Welt, so darf ich sprechen, wie's Gott gefällt. Ich bin geborgen, o sel'ger Strand, so heut wie morgen in Gottes Hand.
Meine Lieben, wenn wir nicht ganz bewusst Jesus nachfolgen und uns selber verleugnen, stecken wir immer in der menschlichen eigenen Meinung drin und tun Sünde damit. Vielleicht in einem Krankenbett. Ich hatte einmal erlebt, dass verschiedene Angehörige und Gläubige einem schwer krebskranken Menschen sagte: ja, es wird schon wieder besser. Wir haben hier die besten Ärzte. Dabei war der Art verkrebst. Die Leber, Magen, Darm, alles war verkrebst. Und ich sagte ihm: Heilung, Jesus, ist kein Ding unmöglich. Und wir sollen nach Jakobus 5 für die Kranken um Heilung beten, dass sie gesund werden. Das ist unser Auftrag. Aber wehe uns, wenn wir Sterbende mit einer Heilung trösten, statt ihnen die Wahrheit sagen. Er sagt diesem Kranken: schauen Sie, es ist möglich, dass Sie in ein paar Stunden schon tot sind, und dann kommt das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist so entweder ein schreckliches Warten auf das Gericht. Auf das Gericht warten die Ungläubigen, die ruhen nicht. Den Christo Entschlafenen, die schlafen. Ist doch ehrlich, wenn man abends einschläft, bis morgen, schon kommt der Wecker, das ist so kurze Zeit. Eh? Wenn wir in Christus entschlafen, ist eine kurze Zeit bis zur Auferstehung. Das sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn Paulus immer wieder darauf hinwies und Petrus, dass Jesus bald kommt, sie sind entschlafen und eben diese 1000 Jahre, 2000 Jahre, seither sind ja nur 2 Tage. Weil sie schlafen, die Christen schlafen in Ruhe. Hingegen die Ungläubigen, für sie beginnt ein schreckliches Warten auf das Gericht. Der Mann und der Lazarus, das wird uns ganz klar gezeigt. Der reiche Mann, er war dort in der Hitze, litt Durst. Er sah auf den armen Lazarus in Abrahams Schoß. Ja, er wusste, er kommt dort nicht mehr raus. Aber dann dachte er an seine Brüder. Die kommen auch da rein, wenn sie das Evangelium nicht bekommen. Er wollte, dass der Lazarus hingeschickt wird. Abraham hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Glauben Sie dem Wort nicht. Glauben Sie auch nicht, wenn einer wiederkommt von den Toten. Und wirklich die Toten ruhen. Da haben wir auch keinen evangelistischen oder Zeugendienstauftrag mehr. Da ruhen wir bis zum Tag der ersten Auferstehung. Petrus, er musste hier erkennen, dass er wohl als Jünger Jesu auch noch Satans Gedanken sich lenken lassen kann. Menschlich denken war ungöttlich. Merken wir das ganz gut. Lernen wir doch mal diesen Vers auswendig. Ist ja so einfach. Du meinst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Wenn wir eben das von menschlich wegkommen, dann erkennen wir die Sünde, dass sie vom Teufel ist. Und da können wir die Mitmenschen schon beunruhigen. Jeder Mann sagt ja, ob er wirklich sicher ist, dass er errettet ist. Ich habe doch noch Zeit. Nein, sagt ihm, keine Zeit mehr. Heute, nachher geht es nicht mehr. Es ist wichtig, dass wir den Menschen, auch den Kindern Gottes zeigen, wenn sie teuflisch sind. Auch das ist ein Auftrag. Aber das heißt nicht richten. Es darf nicht sein wie einem Ehestreit, den ich mal miterlebt hatte. Ein Seelsorge-Ehepaar kam, die stritten sich so sehr. Und beide warfen einander vor, du bist vom Teufel. Du bist vom Teufel, immer. Ja. Ich habe ihm schon gesagt, der Teufel ist Unfrieden, Jesus ist der Friede. Wer von euch sucht jetzt den Frieden? Und es gibt dann Leute, die gegen den Teufel ankämpfen. Bei jeder Gelegenheit befehlen sie diesem Teufel, geh weg, Satan und so weiter. Das ist ein Zeichen, dass sie keine Vollmacht haben. Vollmacht haben wir gegen den Teufel, weil Jesus den Teufel besiegt hat am Kreuz. Und weil der Teufel an uns nicht mehr Macht haben darf. Er hat Macht an uns, wenn wir menschlich denken. Jesus will, dass wir göttlich denken. Da leben wir wieder in der Gnade drin.
Die Juden sagen Gesetz und Leistung, die Griechen sagen Genie und Fleiß. Doch ich bekenne nur Gottes Erbarmen, das ist das Einzige, was ich weiß. Ich hab mich für die Gnade entschieden, weil nur die Gnade noch retten kann. Ich hab mich ganz meinem Herrn überlassen und so fing mein Leben ganz neu an. Mein Leben ist Gnade, das will ich bezeugen und vor dem Gesetz meine Knie nicht beugen. Mein Leben ist Gnade, das hab ich erfahren und will es für immer im Glauben bewahren. Ich habe mehr als alle geeifert, war oft fanatisch und gereizt. Ich habe Jesu Jünger verachtet und viele gegen sie aufgeheizt. Ich sagte Gott und meinte mich selber, ich suchte meinen
eigenen Ruhm. Doch dann hat Jesus mein Leben verändert. Nun bin ich völlig sein Eigentum. Mein Leben ist Gnade, das will ich bezeugen. Und vor dem Gesetz meine Knie nicht beugen. Mein Leben ist Gnade, das hab ich erfahren. Und will es für immer im Glauben bewahren. Mein Leben ist Gnade, das will ich bezeugen. Und vor dem Gesetz meine Knie nicht beugen. Mein Leben ist Gnade, das hab ich erfahren. Und will es für
habe Menschen gesehen, die haben dem Teufel geboten. In den Gebeten erzählt man noch ganz Schreckliches. Eine Frau, die hatte viele Visionen und die hatte die Geistesgabe, den anderen auch Prophetie zu machen, was in ihrem Leben passiert. Und sie war eine angesehene Person. Sie war Vorsteherin einer großen Gemeinde in der Schweiz. Und die kam zu uns ins Haus. Ihr Mann fand, sie ist unruhig, es stimmt was nicht. Und da bei uns im Haus, ach, sie sah überall Dämonen. Überall. Mir sagt sie, jetzt sehe ich einen Dämon, da kommt und pass auf, jetzt gebeten wir zusammen, wir müssen beten miteinander. Der Teufel kommt und er macht sie kaputt. He? Und dann hat sie dem Teufel geboten, im Namen Jesu geboten und gemacht. Ich habe ihr dann gesagt, im Namen Jesu sollten sie ruhig werden. Und ihm vertrauen, und er hat den Teufel besiegt am Kreuz. Ich muss den Teufel nicht besiegen, ich muss ihm widerstehen, dass er von mir weicht. Aber nicht dieses Kämpfen da. Und diese Frau, sie tat nicht Buße. Sie kam dann ziemlich rasch in die Nervenklinik. Und dort hatte sie Jesus verleugnet und nicht mehr an ihn geglaubt. Und starb. Meine Lieben, als Kinder Gottes sind wir eben Kinder. Abhängig von unserem Herrn Jesus Christus. Wir müssen die göttliche Meinung uns von ihm erbitten. Und sie wollen. Nicht immer sagen, ja, der Herr hat mir gezeigt und der Herr hat mir gezeigt. Da kommst du in teuflische Kämpfe hinein. Wir müssen es nicht sagen, sondern tun. Sonst tun wir eben Sünde. Meine Lieben, aber auch hier in Vers 8 wieder. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Also, der Sohn Gottes ist erschienen, in diese Welt gekommen, ist am Kreuz gestorben, um den Tod, um den Teufel zu besiegen. Und er hat ihn besiegt. Die Teufelsdiener, nachdem Jesus gekreuzigt war, die waren ja vom Lügengeist besessen. Die wollten, dass das Grab versiegelt und bewacht wird. Denn sie dachten, menschlich gedacht, die Jünger könnten kommen und den Herrn stehlen und sagen, er ist auferstanden. Wie war das eine Fehleinschätzung? Mal gegenüber den Jüngern, die dachten nicht mehr an die Auferstehung. Sie waren todbetrübt dort im oberen Geschoss, voller Furcht. Es ging ihnen jetzt auch noch schlecht. Also, der Teufel gab ihnen ein. Pilatus gab auch dieser teuflischen Inspiration nach, wie bei der Kreuzigung auch. Wir sehen, der Teufel trieb dort sein Werk. Aber er konnte damit die Auferstehung Jesu Christi nicht hindern, sondern nur bestätigen. Und hätte er das nicht so gemacht, eben der Teufel, die Auferstehung vorzutäuschen, dann wäre das Grab nicht bewacht und versiegelt worden. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Macht geschenkt hast, durch die Neugeburt Kinder Gottes zu heißen. Herr, du hast uns versöhnt mit dem himmlischen Vater. Wir dürfen eins sein. Und wir danken dir auch für den heutigen Textwort. Wir sind noch nicht, wie wir einst sein werden, aber wir freuen uns auf dein baldiges Kommen, wenn du uns dann entrückst oder auferweckst, dass wir dann dir gleich sein dürfen und dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht, nicht äußerlich, sondern auch innerlich, dass eine Gleichschaltung kommt, welche eine Gnade und wunderbare und herrliche Erlösung hast du für uns am Kreuz vollbracht. Diese vollkommene Erlösung. Und wir danken dir, dass du uns auch lehrst, wie wir in diesem Leben zu handeln haben, dass wir von deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade und nicht eigene Gerechtigkeit produzieren wollen. Herr, schenke uns auch Gnade, dass wir vermehrt dein Wort lesen, ins Herz aufnehmen. Ja, dass nicht wir die Sünde tun, sondern dass wir bewusst dir nachfolgen, uns selbst verleugnen, das Kreuz auf uns nehmen und dir mit ungeteiltem Herzen dienen. Herr, wir bitten dich, du mögest uns segnen, auch diesen Tag und dein Wort in unseren Herzen immer wieder in Erinnerung bringen. Wir preisen dich, dass wir bitten dürfen, Herr Jesus Christus, komme bald. Amen.
Das Schönste kein Gewinn.
Herr, lass mich immer mein Leben haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin.
Ja, lass mich immer mein Leben haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Und
klingt's in meinem Herzen und lenkt den Blick.